zu einer weiteren Podcast-Folge des Allgemeinen Hochschulsports. Mein Name ist Rabea, ich bin studentische Hilfskraft beim AHS und ich werde euch heute durch den Podcast führen. In der AHS-Podcast-Serie laden wir Expertinnen und Experten der JLU ein, um uns zu den Themen Bewegung, Stressmanagement, Ernährung und Gesundheit im Studium und am Arbeitsplatz auszutauschen. Diese Woche soll es um soziale Isolation gehen. Seit März dominiert die Corona-Pandemie unser gesellschaftliches Leben und unseren Alltag. Während wir im Sommer durch Lockerungen etwas mehr Möglichkeiten hatten, etwas zu unternehmen, sieht es jetzt aufgrund des Winters und der stetig steigenden Infektionszahlen ganz anders aus. Wir befinden uns in einem harten Lockdown und der Winter mit seinen kalten, dunklen Tagen wirkt sich nicht unbedingt positiv auf unsere Stimmung aus. Mein persönlicher Alltag sieht gerade so aus, dass ich von zu Hause aus arbeite, Seminare besuche, lerne und meine Masterarbeit schreibe. Mein Alltag, den ich normalerweise an verschiedenen Orten und mit vielen anderen Menschen teilen würde, spielt sich also komplett in meiner Wohnung ab. Meine Wohnung verlasse ich eigentlich nur zum Einkaufen und Spazierengehen. Eigentlich bin ich ein Mensch, der gern alleine ist und viel Zeit für sich braucht, aber natürlich habe auch ich in dieser Zeit Tage, in denen ich mich einsam fühle. Mittlerweile habe ich, glaube ich, ganz gute Wege gefunden, mit meiner Familie und meinen Freunden in Kontakt zu bleiben. Das klappt mit manchen besser und mit manchen schlechter. Ich denke, das ist auch einfach was ganz Individuelles, je nachdem, was für ein Typ Mensch man ist und was man so braucht. Aber Corona ist etwas, was uns alle betrifft. Wir sitzen alle im gleichen Boot und das wird uns auch noch eine Weile begleiten. Daher wollten wir dieses wichtige Thema am Podcast aufgreifen und näher auf den Grund gehen und haben uns dafür einen Experten an der JLU eingeladen. Heute ist Professor Dr. Jan Häuser bei uns zu Besuch. Er ist Professor für Sozialpsychologie an der JLU. Zu seinen Forschungsschwerpunkten zählen soziale Identität und Stress, Effekte von Schlafmangel auf Entscheidungen sowie die Zusammenhänge von Arbeit, körperlicher Aktivität und Gesundheit. Es freut uns sehr, dass wir Sie als Experten für das Thema Arbeit und Gesundheit in Zeiten der Corona-Krise gewinnen konnten. Herzlich willkommen, Herr Professor Dr. Häuser.
Hallo.
Ja, steigen wir ein mit der ersten Frage. Sie sind Professor der Sozialpsychologie. Können Sie uns erst einmal ganz allgemein erklären, was die Grundannahmen der Sozialpsychologie sind?
Also die Psychologie ist ja die Wissenschaft vom Verhalten und Erleben des Menschen. Und die Sozialpsychologie, die kümmert sich jetzt als eine Teildisziplin davon, darum, wie der soziale Kontext sich auf dieses Verhalten und Erleben auswirkt. Ja, also was macht die Tatsache, dass wir mit anderen umgeben sind oder andere mitdenken oder dass andere etwas über uns denken, mit unseren Gedanken, Emotionen und Verhalten. Und eine Grundannahme der Sozialpsychologie, das ist nicht so besonders originell, aber die Grundannahme ist, dass der Mensch ein soziales Tier ist. Da sind auch schon durchaus andere vor der Sozialpsychologie drauf gekommen. Aber das ist, glaube ich, so das ganz zentrale Axiom, dass Menschen soziale Tiere sind, die auch ein sehr starkes Motiv haben, sich anderen Menschen anzuschließen. Wir sprechen da vom Affiliationsmotiv und dass das so ein ganz grundlegender Motor ist, der uns so antreibt.
Okay, das heißt, dieses Affiliationsmotiv, also dieses Anschlussmotiv, ist das bei allen Menschen gleich stark oder haben Menschen unterschiedlich starke Wünsche nach Zugehörigkeit?
Nee, ich hatte ja gerade gesagt, das ist sozusagen ein grundlegendes Motiv, was ganz viel Verhalten vielleicht erklären kann, aber wie bei allen anderen Variablen ist es so, dass es mehr oder weniger stark ausgeprägt ist bei unterschiedlichen Menschen, auch innerhalb eines Menschen zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedlich stark ausgeprägt ist. Sozusagen, was die Sozialpsychologie sagt, ist, das ist ein Motiv, auf das müssen wir schauen, weil das sehr wichtig ist, weil das sehr viel erklären kann, aber es kann natürlich nicht alles erklären.
Okay. Gut, jetzt ganz aktuell ist ja der physische Kontakt mit anderen Personen eingeschränkt. Wie verhält es sich denn um das Bedürfnis nach Anschluss in der Corona-Pandemie? Welche Gefahren oder vielleicht auch welche Chancen sehen Sie in dieser Zeit?
Also ich glaube, um das genauer verstehen zu können oder sich überlegen zu können, was ist da los, da wäre vielleicht erstmal sinnvoll zu schauen, warum haben Menschen überhaupt dieses Anschlussmotiv? Also warum sind Menschen denn so extrem sozial? Es gibt ja auch durchaus Säugetiere, die das nicht sind. Und so ein Tiger, der braucht jetzt auch keine Herde um sich herum. Menschen haben das. Und ja, es gibt eigentlich zwei Gründe dafür. Das eine ist, dass es durch das kooperative Verhalten des Menschen war oder die Fähigkeitskooperation war, die den Menschen so an die Spitze der Nahrungskette katapultiert hat. Weil wir sind ja eigentlich relativ kleine, nackte, haarlose Wesen, die da rumlaufen in der Prärie. Und irgendwie ist es uns ja gelungen, trotzdem an die Spitze der Nahrungskette zu kommen. Und ein Grund ist eben, dass Menschen extrem gut darin sind, zu kooperieren und dass sie sich dadurch eben Schutz, Trost von ihren Mitmenschen holen können und sich dadurch Überlebensvorteile verschaffen und die Evolution sozusagen Menschen, die besonders gut im Kooperieren waren, entsprechend bevorzugt hat. Der zweite Grund ist, dass uns diese sozialen Kontakte oder dieses Bedürfnis nach Zugehörigkeit, der Anschluss, Zusammenschluss in Gruppen, wichtige Informationen über die Welt und über uns selber liefert. Ja, wenn Sie etwas über die Welt erfahren wollen, gerade in neuartigen Situationen, dann wissen wir oft nicht, wie funktioniert das. Das macht Angst und Unsicherheit. Und jetzt kann ich eben schauen, wie reagieren eigentlich hier meine Mitmenschen in dieser Situation und kann daraus Informationen über die Situation ziehen. Und ich kann auch was über mich selber lernen. Ich kann mich vergleichen mit anderen und dann eben feststellen, bin ich ein besonders mutiger Mensch zum Beispiel. Und gerade das, diese beiden Dinge sind in der Corona-Pandemie natürlich extrem wichtig. Ja, wir haben eine Bedrohung, die wir so auch noch nicht kannten, die völlig neu ist. Das heißt, eine Situation, in der wir unbedingt auf Schutz, Trost durch unsere Mitmenschen angewiesen sind. Gleichzeitig eben neuartig. Wir waren alle noch nie in so einer Pandemiesituation. Wir wussten letztes Jahr nicht mal, was das Wort Lockdown zum Beispiel heißt. Wir wissen jetzt gar nicht, wie gehe ich jetzt damit um. Das kann ich schauen, indem ich eben gucke, wie reagieren eigentlich andere. Da kann ich was über die Situation lernen, aber eben auch vielleicht über mich selbst. Bin ich jetzt ein besonders ängstlicher Mensch? Mache ich mir mehr Sorgen, weniger Sorgen als andere und so weiter.
Das finde ich sehr interessant, was Sie gerade erklären, gerade vor dem Hintergrund, dass ich finde, in der Corona-Zeit reagieren die Leute ja teilweise sehr konträr.
Ja.
Also ne, es gibt einmal die Leute, die sich sehr stark an die Regelungen halten und wirklich alles beachten und sehr vorsichtig sind. Und es gibt eben auch die Gegner, die wirklich willkürlich sich anders verhalten.
Ja, das ist auch extrem durch so eine Ambivalenz geprägt, die Situation. Ich glaube auch nicht nur zwischen Personen, sondern auch innerhalb einer Person. Ja? Man selber weiß ja zum Beispiel auch, was gut ist. Gleichzeitig hat man vielleicht bestimmte Motive, Bedürfnisse, die sagen, okay, dann riskiere ich das vielleicht oder wie auch immer. Gerade jetzt, wo Weihnachten vor der Tür steht, ist ja absolute Verhandlungssache sozusagen, wo man ja immer schauen muss, was will ich eigentlich selber und dann das auch aus in Deckung bringen mit dem, was wollen eigentlich alle anderen, mit denen ich hier potenziell was machen möchte. Das ist eben eine extrem unsichere, weil unbekannte Situation und das ist was, was Menschen sehr, sehr aversiv erleben. Also ich hatte ja gesagt, ein Grundbedürfnis ist Motiv nach Anschluss. Ein bestimmt genauso wichtiger Verhaltensmotor oder Lebensmotor ist das Bedürfnis, die Welt zu verstehen und Recht zu haben und zu wissen, wie funktioniert das hier eigentlich alles.
Okay, ich würde jetzt zur nächsten Frage übergehen. Und zwar forschen Sie ja auch zum Thema soziale Identität. Was genau verstehen Sie darunter?
Soziale Identität, das ist so ein ganz großer Klammerbegriff eigentlich innerhalb der Sozialpsychologie. Da fallen verschiedene Dinge drunter. Erstmal meint es sozusagen, dass wir dabei, wenn wir uns definieren, wer sind wir eigentlich, dass dabei die Zugehörigkeit zu Gruppen eine wichtige Rolle spielt. Also wenn ich überlege, wer bin ich, was macht mich aus als selbst, dann spielt da ganz groß mit rein, welcher Familie gehöre ich an, welchen Freundesgruppen, welcher sozialen Kategorie, was ist mein Beruf, all solche Dinge. Das meint man unter sozialer Identität. Und was wir uns jetzt hier in der Forschung anschauen in Gießen, ist vor allen Dingen, was sind die Konsequenzen von solchen geteilten sozialen Identitäten für unsere Gesundheit, Wohlbefinden, Stress erleben? Die Idee ist hier, wenn Menschen in einer Situation sind, wo so ein starkes Wir-Gefühl besteht, oder wir erzeugen das hier auch teilweise künstlich dann in unseren Studien, dann kann das als so eine Art Stresspuffer funktionieren, weil die Menschen eben eher erwarten, von den anderen Mitgliedern einer Gruppe, einer In-Group sozusagen, Schutz und Trost zu erhalten.
Inwiefern wirkt sich die Corona-Pandemie denn gerade auf die soziale Identität aus?
Ja, das ist ganz spannend. Also einerseits hatte ich ja gerade gesagt, so eine soziale Identität, die kann als ein Stresspuffer funktionieren. Ja, das gilt jetzt natürlich genauso wie sonst auch bei solchen bedrohlichen Situationen. Man sieht es teilweise sogar zum Beispiel an solchen Medienkampagnen, ja, die heißen Wir gegen Corona oder sowas. Da wird auch dieses Wir-Gefühl nochmal betont. Wir müssen es gemeinsam hier schaffen. Also das ist sozusagen die eine Seite. Was macht eigentlich die Identifikation mit dem Bedrohungserleben? Und da würde ich sagen, ja, das ist wahrscheinlich wie für anderen Stress auch ein guter Stresspuffer und was Gutes, es funktioniert gut. Andererseits kann man sich fragen, was macht eigentlich die Bedrohung mit dem Wir-Gefühl oder mit unserer Identifikation? Also das quasi umdrehen gewissermaßen. Und hier gibt es auch dann die Idee, dass so ein gemeinsames Erleben von Bedrohung, von schwierigen Situationen so ein bisschen zusammenschweißt und vielleicht so ein Wir-Gefühl eher kann. Und das sehen wir auch so ein bisschen in Studien, wenn wir auch gerade im März, als es dann noch relativ frisch war mit Lockdown und so weiter, da haben wir eine Reihe von Studien in die Richtung gemacht, auch viel internationale mit Ländern Vergleich, wo wir uns eben angeschaut haben, auch teilweise verändert sich jetzt die Identifikation. Also wir haben zum Beispiel eine Studie in England gemacht, in UK mit Arbeitnehmern, wo wir gesehen haben, ja, im Vergleich zum Februar, also als die Pandemie noch nicht da war, wo wir sie mal befragt haben, im Vergleich zum Februar identifizieren die sich im April plötzlich viel stärker mit ihren Unternehmen und Arbeitsgruppen. Und das könnte man zum Beispiel so interpretieren, dass es auch wieder hier diese Bedrohung dazu führt, dass ich nicht den anderen eher verbunden fühle als ein Schutz.
Ich muss gerade daran denken, dass es ja auch ganz viel prosoziales Verhalten gab, also ganz viel Angebote, dass man für die Nachbarn einkauft oder die Kinderbetreuung übernimmt, weil die nicht mehr in den Kindergarten konnten oder so. Also ja, das spricht vielleicht auch dafür, was Sie gerade erklärt haben.
Ja, total. Und das spricht vielleicht auch ein bisschen für einen Punkt, nämlich dass die Idee bei dieser Social Identity oder sozialen Identitätsforschung ist ein bisschen, dass ich eher in Gutmitgliedern Hilfe anbiete, dass wir uns eher helfen, wenn wir uns gemeinsam fühlen. Und diese Corona-Situation, eine Corona-Pandemie ist ja auch das erste Mal, zumindest in meinem Leben, dass Menschen gleichermaßen auf der Welt, nicht gleichermaßen, aber zumindest durch die gleiche Situation betroffen sind. Mhm. Ja. Und das kann auch ein verbindendes Element sein. Ne? Also irgendwie sind alle auf irgendeine Art und Weise gerade betroffen. Das heißt, hier wird vielleicht auch mehr Gemeinsamkeit erlebt als sonst, was vielleicht den Kreis derjenigen, denen ich meine Hilfe, Trost, Schutz und so weiter anbieten möchte, dann auch erweitert. Mhm.
Ja, eine andere Sache, die, glaube ich, auch sehr viele Leute gerade betrifft, ist Einsamkeit in dieser Zeit. Was sind denn die Folgen von sozialer Isolation? Kann Einsamkeit krank machen, zum Beispiel?
Ja, Einsamkeit kann krank machen. Das ist einer der wichtigsten oder stärksten Prädiktoren von Suiziden zum Beispiel. Und teilweise auch von Herzinfarkten, ähnlichen unschönen Dingen, die man sich so einfangen kann. Also wenn man sich anschaut, was sind sozusagen Faktoren, die das begünstigen, dann kann man sagen, Einsamkeit kann krank machen, kann sogar tödlich sein. Das ist etwas, was natürlich, haben Sie gerade gesagt, in der aktuellen Situation auch eine große Rolle spielt. Und jetzt kommt eben hier auch noch ein bisschen hinzu, was ich eingangs gesagt hatte, was sind eigentlich die Gründe für den Anschluss, nämlich ich brauche Schutz, Trost und ich brauche Informationen über die Welt und über mich selber. Und wenn uns das wegfällt durch die Isolation, dann kriegen wir natürlich ein großes Problem.
Okay. Das macht uns dann noch unsicherer sozusagen. Also es zieht noch so einen Rattenschwanz mit sich.
Genau, genau.
Haben Sie denn konkrete Tipps gegen Einsamkeit in der aktuellen Situation?
Ja, das ist schwierig. Also bei diesem ganzen Affiliationsbereich oder diesem Anschluss werden eigentlich zwei Dinge betont. Das eine ist sozusagen die soziale Eingebundenheit und das andere sind häufige positive Kontakte mit Leuten, die uns wirklich wichtig sind. Und jetzt ist die Situation durch die Kontaktbeschränkung ja so, dass zumindest diese häufigen positiven Kontakte so nicht mehr stattfinden können, online vielleicht oder Telefon, aber nicht in der gewohnten Form. Was hingegen eigentlich nicht betroffen ist, ist unbedingt diese soziale Eingebundenheit. Das Netz, das ist ja, das soziale Netz ist ja nicht weg plötzlich, nur weil man jetzt sich nicht mehr trifft. Und ich glaube, dass sozusagen, wenn man es positiv denkt, kann man sagen, okay, dieser Aspekt von diesem sozialen Anschluss oder von unserer Eingebundenheit, das bleibt ja bestehen. Und auch das hat schon positive Effekte für unsere Gesundheit, Wohlbefinden.
Okay. Sie haben ja im Sommersemester 2020 eine Veranstaltung zum Thema Arbeit und Gesundheit in der Corona-Krise angeboten. Können Sie uns die Inhalte dieser Veranstaltung vielleicht in ein paar kurzen Sätzen erläutern?
Ja, das war ein Seminar und das war ein bisschen aus der Not heraus geboren sozusagen oder aus der Not eine Tugend gemacht. Das Seminar hieß eigentlich Occupational Health Psychology. Das ist ein Seminar, das beschäftigt sich eben mit den Zusammenhängen von Arbeit und Gesundheit. Und ich dachte ein bisschen, wie kriege ich das jetzt online umgesetzt? Was machst du da? Und dachte, okay, online funktioniert erstmal nur gut, wenn viel selbstständige Arbeit bei den Studierenden ist. Und was machst du thematisch? Da habe ich gedacht, reden sowieso alle über Corona, dann machen wir das im Seminar auch. Und hatte dann, war dort die Idee, eben aus dem bestehenden Literatur, aus dem bestehenden Ideen zur Arbeit und Gesundheit, dass die Studierenden hier Essays geschrieben haben, wie dies in der Corona-Krise aussieht und haben sich damit ganz verschiedenen Aspekten beschäftigt, also zum Beispiel mit Arbeitsplatzunsicherheit, die jetzt durch die wirtschaftlichen Konsequenzen kommt. Eine andere Gruppe hat sich beschäftigt mit Motivationsverlusten in Videokonferenzen. Wieder andere Gruppe hat sich beschäftigt mit Work-Family-Konflikten, die sich jetzt vielleicht noch verschärfen durch das ganze Homeschooling-Geschichte. Andere Gruppe hat sich beschäftigt mit Zusammenhängen Arbeit, Bewegung und so weiter. Also das fand ich eigentlich ganz schön, dass wir sozusagen, wir haben einfach die Dinge genommen, die, mit der sich die Arbeitspsychologie sowieso beschäftigt und das jetzt versucht, auf die konkrete Situation zu adaptieren.
Ich finde das extrem interessant und kann ich mir vorstellen, dass es auch sehr motiviert, weil es einfach so aktuell ist. Ja.
Ja.
Okay, vielen Dank für die Zusammenfassung. Haben Sie Ihren Studierenden denn irgendwelche Tipps mitgegeben, wie man gesundes Arbeiten in der Corona-Krise erreichen kann? Vielleicht ist das auch für unsere Hörerinnen und Hörer ganz nützlich oder ganz bestimmt.
Ja, ich glaube, zu dem Punkt sind wir gar nicht so richtig gekommen. Also sozusagen, das war eigentlich auch mit einem Auftrag, wenn diese Essays erstellt werden sollen, zu schauen, was ist hier das Problem, was kann man machen? Und das ist, da sind wir letztlich an vielen Stellen genauso überfragt, wie viele andere auch. Also das war eher wirklich zu schauen, wo könnten spezielle Problemfelder nochmal zusätzlich auftreten. Und dann teilweise, wie kann das überwunden werden mit dann gegenseitiger Unterstützung im Homeoffice durch die Partner oder solche Sachen, Videokonferenz, wie müsste man das genauer gestalten, dass es dann vielleicht ohne Motivationsverluste geht, dass dann sowas wie Identifizierbarkeit spielt eine Rolle. Also Kamera anlassen ist eigentlich immer eine gute Idee, zum Beispiel für alle Beteiligten. Aber ich glaube, so ganz allgemein ist es sehr schwierig. Wir haben jetzt ja leider auch schon alle viel Erfahrung damit. Das heißt, ich hoffe eigentlich, dass die meisten schon selber auch Dinge gefunden haben, Maßnahmen gefunden haben, die für sie irgendwie hilfreich sind und funktionieren.
Ja. Okay. Ja, dann sind wir am Ende unseres Podcasts angelangt, beziehungsweise unseres Interviews. Ja, Herr Professor Dr. Häuser, ich bedanke mich ganz herzlich für Ihren Besuch in unserem Podcast, Ihre Zeit, Ihre tollen Tipps, mit denen wir ganz bestimmt gesund durch die besondere Zeit jetzt kommen werden. Das war eine weitere Folge unseres AHS-Podcasts. Unsere Podcast-Serie haben wir erst vor kurzem gestartet und wir würden uns sehr über euer Feedback freuen. Falls ihr also Lust habt, eure Gedanken zu dieser Folge mit uns zu teilen, schreibt uns gerne eine Mail oder kontaktiert uns auf Social Media. Wer außerdem seine Gedanken zu dieser Folge mit anderen teilen und in einen Austausch treten möchte, kann dies sehr gerne in unserem Kommentarbereich auf Instagram tun. Vielleicht habt ihr Ideen oder Strategien zum Umgang mit Gefühlen der Isolation oder ihr habt kreative neue Wege gefunden, mit euren Liebsten in Kontakt zu bleiben. Tauscht euch untereinander aus, ich bin mir sicher, dass es der einen oder anderen Person helfen wird. Ansonsten bleibt mir nichts anderes, als mich zu verabschieden. Herr Häuser, nochmal vielen Dank und
sehr gerne.
Tschüss. Und an alle Hörerinnen und Hörer, bleibt gesund und fit und bis bald.